San Francisco, Kalifornien. 13. Februar 1854, Nummer 25. Liebe Mutter, ich schrieb dir zuletzt am 15. Januar von Mazatlan. Dort ging ich am 16. Januar abends 6 Uhr an Bord der Ines, eine Schonerbrig, zweimastiges Fahrzeug, 12 Passagiere in der Kajüte, 40 Passagiere im Zwischendeck. Außerdem eine Menge Kinder. Wir steuerten zuerst westwärts und dublierten am dritten Tage das Kap San Lucas von Unterkalifornien. Da in dieser Jahreszeit an der Küste gewöhnlich Windstille herrscht, so gingen wir weit in die See hinein und gelangten ungefähr bis zum 130. Grad in der Länge von Greenwich. Dort trafen wir endlich südliche Winde, welche uns nun nach Norden oder besser nach Nordosten trieben. Die südliche Temperatur von Mazatlan wechselte bald mit sehr frischer Seeluft, und als wir den Wendekreis durchschnitten hatten, stellte sich bald eine für uns empfindliche Kälte ein, welche mit jedem Breitengrade nach Norden zu bemerkbarer wurde. In den ersten 14 Tagen hatten wir eine hübsche Brise, die nur während 2 bis 3 Tagen durch Windstille unterbrochen wurde. Dann wurde der Wind heftiger und bisweilen konträr, so dass wir kreuzen mussten, also trotz alles wilden Hin- und Herfahrens nicht von der Stelle kamen. Glücklicherweise gelang es uns aber schon in der ersten Woche des Februar auf die Höhe von San Francisco zu kommen, auf den 37. Grad nördlicher Breite. Hier hörte aber alles gute Wetter auf. Der Himmel bedeckte sich mit undurchdringlichen Wolken, welches uns während 5 Tagen verhinderte, die Sonne zu sehen und den Breitengrad zu messen. Da wir unverzeihlicherweise kein Chronometer an Bord hatten, so konnten wir auch den Längengrad und die Entfernung vom Land nicht mehr berechnen und trieben daher diese Zeit, ohne recht zu wissen wo, in den Wellen umher. Da wir 12 vortreffliche Matrosen an Bord hatten und da unser Schiff eisern fest war, so liefen wir indes keine Gefahr, namentlich da sich der Vollmond trotz aller Wolken geltend machte und die See in weiten Kreisen erleuchtete. Bei der unergründlichen Tiefe des großen Ozeans und bei der absoluten Unmöglichkeit, in offener See auf eine Klippe zu geraten, ist daher eine solche Lage nicht so schlimm, als man denken sollte. Beunruhigend wurde unsere Fahrt erst, als wir am Freitagabend, den 10. Februar, Seekraut in den Wellen erblickten und darauf auf eine Nähe der Küste schließen konnten. An dieser befinden sich gerade unter dem 37. Grade in einer Entfernung von 30 Meilen von dem Festlande einige Felsen, die Taralones, einige dem Meeresspiegel fast gleich, andere etwa 100 Fuß hoch. Waren wir richtig gewahren, so mussten wir diesen Felsen jetzt nahe sein und es hieß daher die Augen aufgemacht. Der Wind war nördlich geworden und steigerte sich bis Mitternacht zu einem solchen Grade, dass die ungeheuren Wogen, welche uns auf- und niederschaukelten, momentan vollkommen plattgewalzt wurden. Es trat dann der sonderbare Fall ein, dass man mitten im Sturme ruhig dahinglitt, wie auf einem Landsee. Natürlich dauerten diese Momente aber nicht lange, der scheinbaren Ruhe folgte umso größere Bewegung und alles, was nicht absolut fest im Schiffe war, flog dann in wilder Konfusion durcheinander. Am 11. Samstagmorgen folgte dem Sturm komplette Windstille und wir hatten nur mit den gigantischen Schwellungen der See zu kämpfen. Abermals sahen wir Seekraut und die ersten Möwen, aber noch kein Land. Entsetzliche Regengüsse, die uns 8 Tage lang hintereinander überschwemmten, machten unsere Lage sehr unkomfortabel. Unsere Kajüte, unsere Betten waren feucht und zähneklappernd kauerten wir im Kreise um unseren kleinen Tisch. Am Samstag fing es von Neuem an zu blasen, vielleicht noch schlimmer als am Abend vorher. Aber man gewöhnt sich zuletzt an alles so sehr, dass fast alle Passagiere in Schlaf versanken. Die armen Matrosen waren die einzigen, welche kein Auge schlossen. So brach der Sonntagmorgen an. Da sahen wir plötzlich das erste Segel von Osten kommen. Es war ein großer Dreimaster, und seine Richtung bewies uns, dass wir die Taralones zu unserer Linken hatten. Trotz des Sturmes spannten wir nun ebenfalls die Segel am Vordermaste auf und flogen in fürchterlicher Schnelle davon. Mittags um 12 Uhr sahen wir da den ersten Felsen. Neue Segel wurden emporgezogen. Es handelte sich darum, bis zum Abend die Küste zu erreichen, und da der Wind anhielt, so gelang uns dies, indem wir um 6 Uhr nachmittags die Mündung der Bay von San Francisco vor uns hatten. Ein Boot näherte sich uns, und nach einem höchst geschickten Manöver nahmen wir trotz der erschrecklichen See den Piloten an Bord. Dies war ein Ereignis und ein umso erfreulicheres, da unser Pilot ein Mann war, dem auf der Stirn geschrieben stand, dass Gott ihn zu einem Seemann geschaffen. Er übernahm nun die Leitung des Schiffes, während sich der Kapitän mit uns in die Kajüte setzte und den Abend durch einige gute Flaschen Portwein feierte. Gegen 8 Uhr wurde es heiter am Himmel, der Mond ging in voller Pracht auf, und die Wasserstraße des Goldenen Tores, so heißt die Mündung der Bay von San Francisco, leuchtete in der Tat wie ein Strom flüssigen Goldes. Um 10 Uhr lagen wir vor der von Bergen sicher umschlossenen Bay und warfen Anker unter lautem Hurra. Ein Wald von Masten bezeichnete uns in naher Entfernung den Hafen, in den wir am nächsten Morgen einliefen. So hatten wir gerade in 27 Tagen unsere Reise beendigt, welche wir mit Recht eine sehr glückliche und rasche nennen können. In diesen 27 Tagen sahen wir kein Land, nicht einmal ein Schiff, nur den Dreimaster am letzten Tage. Ein sehr großer Walfisch war das einzige lebendige Wesen, welches wir in der Tiefe erblickten. Dieser folgte uns 2 Tage lang und war uns oft so nahe, dass wir in die Höhlung des Kopfes blicken konnten, aus der er seinen großen Wasserstrahl emporsprützte. Außerdem hatten uns 2 enorme Seevögel von Mazatlan herbegleitet. Erst im Hafen von San Francisco nahmen sie Abschied von uns. Wie sie im Sturme uns folgen konnten, ist mir ein Rätsel. Der Kapitän der Ines ist ein Baske. Die Matrosen waren aus Spaniern, Mexikanern, Engländern, Schweden, Franzosen und Portugiesen zusammengesetzt. Meine Reisegefährten in der Kajüte waren ein Irländer, ein Italiener, ein portugiesischer Tänzer mit Frau, ein italienischer Tänzer mit Frau, eine französische Tänzerin, eine belgische Violinistin, ein spanischer Klavierspieler, ein französischer Possenreißer von Profession und endlich ein westfälischer Landsmann, der nahe Verwandte in Detmold hat, der sich aber durch solche Pöbelhaftigkeit auszeichnete, dass ich seinen Namen verschweigen will. Die Tänzer und Tänzerinnen waren trotz ihres leichtfertigen Handwerks sehr anständige Leute, und es freut mich, dass sie hier ein gutes Engagement bekommen haben, nämlich 10.000 Taler für 10 Vorstellungen, kostenfrei. Die Passagiere des Zwischendecks waren aus auswandernden Mexikanern und Franzosen zusammengesetzt. Denke dir diese Kollektion von Menschen aller Nationen und aller Stände in dem engen Raume eines kleinen Schiffes bei Sturm und Regen mitten in dem größesten der Meere, und du kannst dir denken, wie viel ernste und wie viel komische Szenen sich da ergeben mussten. Ja, so hat das Reisen seine ernsten und seine komischen Seiten. Wenn ich mich nachts in meine Decken wickele, da habe ich oft gewünscht, dass dich Gott in dem fernen friedlichen Detmold so gesund und wohl erhalten möchte, wie er mich diesen großen und schönen Hafen entgegenfahren ließ. 16. Februar 1854, über San Francisco, selbst mit nächster Post mehr. Die Post via Panama ist eben angekommen, die Briefe sind aber noch nicht ausgegeben. Ich muss daher leider diesen Brief wieder abgehen lassen, ehe ich deine Nachrichten habe. Hoffentlich geht es dir und allen unsrigen wohl. Ich grüße sie vielmals und bleibe mit herzlicher Liebe, dein Georg.